Christus allein. Wenn wir über dieses Thema miteinander heute Morgen nachdenken, dann soll uns ein Bibelwort leiten, das wir gerade schon miteinander gesprochen haben. Verse aus dem Philipperbrief, Kapitel 2, die Verse 6 bis 11. Da finden wir eines der ersten Glaubensbekenntnisse, die die frühen Christen miteinander gesprochen haben oder gesungen haben. Festgehalten von denen, die noch sehr nahe dran waren an diesem Jesusgeschehen, die festgehalten haben, was ihnen wichtig war. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Der Herr segne sein Wort an uns. Liebe Gemeinde, wer ist Gott eigentlich? Eine Frage, die in heutiger Zeit fast aktueller ist denn je. Nicht nur, weil es um die Frage der Auseinandersetzung mit anderen Religionen geht, zum Beispiel auch mit dem Gottesbild, das der Islam hat. Nein, auch in unserer christlich geprägten Gesellschaft herrschen inzwischen unterschiedlichste Vorstellungen darüber, wer Gott ist und wie Gott ist. Und deshalb ist es nötig, dass wir diese Frage stellen. Von wem reden wir denn eigentlich, wenn wir von Gott reden? Alle Menschen haben eine Vorstellung von Gott. Das gilt und galt zu allen Zeiten und in allen Kulturen. Irgendwie schlummert da in uns Menschen drin so ein Wissen darüber, dass es etwas Höheres gibt, ein höheres Wesen über die Anfänge des Lebens, einen Schöpfer, eine Schicksalsmacht oder was da auch immer. Das Ergebnis vieler Umfragen ist, dass da herauskommt, dass es echte Atheisten nur ganz wenige gibt. Das Geheimnis des Lebens, das Geheimnis von uns Menschen, das ist zu groß, als dass der denkende Mensch ohne eine Art von Gottesvorstellung auskommt. Wir scheinen das irgendwie zu brauchen. Und dann merken wir aber auf der anderen Seite, wenn wir Gott ganz verstehen und komplett durchdenken könnten, dann wäre er nicht mehr Gott. Gott ist und bleibt immer viel größer noch als alle unsere Vorstellungen von ihm. Die Bibel sagt, Gott ist der Erfinder, der Planer, der Konstrukteur, der Schöpfer. Und die Bibel sagt uns auch, dass Jesus von Anfang an dabei war. Gott hat diese Welt durch sein Wort geschaffen. Und Gott sprach, so lesen wir am Anfang der Bibel, im ersten Buch Mose. Jesus Christus ist dieses kraftvolle Wort Gottes. So wie wir das gerade eben auch in der Schriftlesung gehört haben. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Alle Dinge sind durch dasselbe geschaffen und ohne dasselbe ist nichts geschaffen, was geschaffen ist. Nichts ist ohne Jesus Christus geschaffen worden. Er war immer schon dabei. Gott ist ja kein Kraftprotz, der seine Muskeln spielen lässt und so aus dem Nichts heraus eine wunderbare Welt erschafft. Gott ist ein Gott des Wortes. Durch sein Wort schafft er die Welt. Er spricht, so geschieht's. Wenn er redet, so steht's da. Und jetzt sagt uns das Johannesevangelium, dass dieses ausgesprochene Wort Gottes Jesus Christus ist. Er hat sozusagen beim Vater auf dem Schoß gesessen. Er war beim Vater zu Hause. Er hatte ganz unmittelbare, innigste Gemeinschaft mit Gott. Und das, was kein Mensch je gesehen hat, was wir Menschen gar nicht aushalten würden, in dem war Jesus Christus von Anfang an. Er war beim Vater, bei Gott. Ja, er war selber in göttlicher Gestalt. Dass Jesus ein vorbildlicher Mensch war, so wie er gelebt hat, dem würden wahrscheinlich die meisten Menschen so zustimmen. Aber Jesus war eben mehr noch als nur ein vorbildlicher Mensch. Er ist nicht nur ein Vorkämpfer für Menschenrechte. Er war nicht nur einer, der das Gute gewollt hat und am Ende, wie so viele andere eben, dann leider gescheitert ist. Er war auch kein Religionsstifter, der zu den vielen religiösen Wegen nochmal einen anderen dazugelegt hat. Er war nicht nur der Gesandte Gottes, nicht nur ein Bote Gottes. Jesus Christus ist Gott selber. Nur so kann er das sagen, wer mich sieht, der sieht den Vater. Liebe Gemeinde, daran müssen wir festhalten. Festhalten in allen Diskussionen, innerhalb, aber auch außerhalb unserer Kirchen. Wenn wir über Jesus Christus reden, dann reden wir von Gott. Dann hört manchmal auch ganz schnell die Zustimmung der Menschen zu Jesus auf. Da hört auch an dieser Stelle die Gemeinsamkeit mit dem Islam auf. Und da hört auch trotz aller Nähe, trotz aller Gemeinsamkeiten und gemeinsamen Wurzeln die Einheit mit dem Judentum auf. Bei Jesus Christus. Dass dieser Jesus Christus, der Sohn Gottes, Gott gleich, als Baby in Windeln gewickelt, in einer Krippe gelegen hat, das ist ein großartiges Wunder. Etwas, was wir kaum denken, kaum fassen können. Gott ist nicht in der Ferne geblieben. Nicht in der Unnahbarkeit, in der Herrlichkeit des Vaters, sondern ist zu uns auf die Welt gekommen. Deshalb feiern wir in ein paar Monaten wieder Weihnachten. Ja, eigentlich feiern wir Weihnachten das ganze Jahr über, denn Gott wird Mensch. Wir Menschen leben ja ganz stark auch von Bildern. Deshalb lassen Sie uns mal versuchen, dass wir uns das mal bildlich vorstellen. Gott, der Herr, hat diese Welt geschaffen. Gott hat den Menschen das Leben eingehaucht, das Leben gegeben. Und dann geschieht es, dass dieser Mensch sich gegen Gott auflehnt. Er will autonom sein, selbstständig. Er will sein Leben selber bestimmen. Er will selbst darüber entscheiden, was gut und böse ist. Und er will sich von Gott nichts sagen lassen. Liebe Gemeinde, das ist Rebellion gegen Gott. Der Sündenfall. Und jetzt kann man eigentlich die ganze Geschichte der Bibel unter diesem Gesichtspunkt sehen, dass es eine Geschichte Gottes ist, der seinen Menschen sucht. Immer und immer wieder hat Gott neu angesetzt, hat die Menschen zu sich gerufen in seine Nachfolge. Gott will nicht zusehen, wie der Mensch an seinen eigenen Wegen kaputt und zugrunde geht. Und deshalb überlege nun Gott, der Vater und Gott, der Sohn, was zu tun ist. Die Dreieinigkeit ist ja eine Art Versuch der Theologen, das Wesen Gottes irgendwie zu fassen, fassbar zu beschreiben. Gott, der Vater und Gott, der Sohn, sie sind eins. Sie gehören untrennbar zusammen. Und dann überlegen Sie miteinander, wie Sie dieses selbstgewählte Unheil der Menschen stoppen können. Vater und Sohn sind sich völlig eins. Eins in ihrem Wesen, beide sind Gott. Eins auch in ihrem Wollen. Und eins in ihrer großen Liebe zu den Menschen. Sie tun nicht das Gleiche. Gott, der Vater, bleibt in seiner unbeschreiblichen Herrlichkeit. Aber der Sohn kommt mitten hinein in diese Welt. Jesus leidet zusammen mit dem Vater unter der Gottlosigkeit der Menschen. Aber er entäußert sich, er äußert sich. Seine Äußerung, das ist kein harmloser, oberflächlicher Diskussionsbeitrag. Er entäußert sich. Er gibt sich selber auf. Er verlässt den Platz beim Vater und kommt in diese Welt. Er gibt sich selber aus seiner Göttlichkeit heraus und hinein in unsere Menschlichkeit. Jesus hat dabei nicht nur ein bisschen Theater gespielt. Er ist nicht einfach inkognito für einige Zeit unter die Menschen gegangen, sondern er ist ganz und gar Mensch geworden. Der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er kommt vom Himmel auf die Erde und wird Mensch wie du und ich. Sie alle kennen diese Geschichte vom verlorenen Sohn oder von den beiden verlorenen Söhnen, die im Grunde genommen ja viel mehr ist. Die Geschichte vom liebenden Vater ist. Von der ersten Minute an, als der Sohn das Haus verlässt, steht der Vater am Fenster, schaut hinaus, bis der Sohn endlich am Horizont wieder auftaucht, bis er heimkehrt. Seine Liebe zu dem Verlorenen lässt ihm keine Ruhe. Und der Sohn Jesus Christus, das ist der Gott, der dem Verlorenen entgegeneilt, der ihm entgegenrennt. Er zeigt uns den Weg ins Vaterhaus Gottes, den Weg zurück. Er bringt uns heim. Nur so, nur in ihm finden wir unser Heil. Nur in ihm allein werden wir heil und ganz. Wenn Gott die Zügel aus der Hand geglitten sind, weil sich der Mensch gegen ihn, gegen seine Herrschaft entschieden hat, dann wäre es verständlich, dann würde es zu unserem Denken passen, dass Gott alles dran setzt, um zu herrschen und dabei auch zu radikalen Mitteln greift. Dass er alle anderen entmachtet, vielleicht sogar den Sohn entmachtet. Die Welt bekommt man ja nur in den Griff, wenn man selber an den Schalthebeln der Macht sitzt. Wenn der Mensch seine Herrschaftsaufgabe auf dieser Welt nicht recht erfüllt, dann wäre es ja klar und logisch und konsequent, dass Gott sich selber an die Macht setzt, dass er sein eigenes Regiment durchsetzt. Aber dann, liebe Gemeinde, sprengt es doch all unser Denken, unsere Denkkategorien, wenn man meint, dass durch Selbstaufgabe, dass durch Sklavendienst, durch Dienen, das geschehen könnte, dass man so etwas in dieser Welt bewegen könnte. Er nahm an Knechtsgestalt, so heißt es da. Seine Herrschaft ist eben eine Herrschaft des Dienens. Er hat die Form eines Sklaven angenommen, so heißt es wörtlich hier. Und dabei ist nicht an einen Butler zu denken, so wie er in vermögenden Haushalten manchmal noch zu finden ist. Auch nicht an eine Knecht oder an eine Magd, wie auf den Bauernhöfen zu Beginn des letzten Jahrhunderts, obwohl die manchmal auch elend unterdrückt wurden, gedemütigt wurden. Nein, es geht um Sklaven. Um solche Sklaven, wie sie Paulus tagtäglich in der Antike vor Augen gehabt hat. Aber damit das nicht falsch rüberkommt, Gott hat in Jesus nicht einfach Theater gespielt und sich verkleidet. Er hat sich nicht für einige Zeit inkognito unerkannt unter die Menschen gemischt. In Form eines Sklaven meint nicht so sehr die äußere Form, sondern da geht es um die innere Haltung. Der Sklave hat sich ganz dem Willen des Herrn untergeordnet. Er wird ein Knecht und ich ein Herr, das mag ein Wechsel sein. Seine Herrschaft, das ist eine Herrschaft des Dienens. Er geht diesen untersten Weg. Liebe Gemeinde, bewegt das überhaupt noch was in uns? Können wir denn darüber überhaupt noch staunen? Gott danken? Er hat sich selbst erniedrigt. Und seine Liebe, sein Dienst geht sogar so weit, dass er nach all der Last, nach all dem Dreck, den er auf sich nimmt, auch noch die Strafe dafür zahlt. So ist Jesus. Er nimmt allen Dreck der Welt auf sich und bezahlt dann auch noch dafür. Nicht der, der für das Unheil verantwortlich ist, sondern der, der es eigentlich abwendet. Der trägt die Folgen. Er war gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Schuld muss bezahlt werden. Bei Gott kann man sich nicht verstecken. Aber Jesus übernimmt diese Schuld, er übernimmt die Strafe. Die ganze Bibel macht uns deutlich, dass Gott auch ein Gott des Gerichts ist. Er lässt nicht einfach so fünfe Grade sein. Er verlangt für unser Tun in dieser Welt Rechenschaft. Ich denke, das würde den großen Verbrechern in dieser Welt so passen, wenn dann mit dem Tod alles aus wäre. Aber so ist es eben nicht. Jeder muss für seine Taten vor Gott, dem ewigen Richter, gerade stehen. Und dabei steht eines fest. Wir alle haben das Leben in einer ungebrochenen Beziehung mit Gott verloren. Wir alle rebellieren immer wieder gegen Gott, gehen unsere eigenen Wege. Wir haben uns so oft von ihm getrennt und gehen so oft andere Wege, entscheiden uns anders, als er sich das gedacht hat. Und dann trifft uns alle der Tod. Außer es gibt da einen, der für uns bezahlt. Außer es gäbe da einen, der dann unsere Schuld auf sich nimmt. Und genau das ist es, was Jesus Christus am Kreuz tut. Dass er die Sünde der Welt aufbricht und die Macht des Todes zerbricht. Er tut das, indem er die Schuld der Welt auf sich nimmt. Dort, wo alle Menschen enden müssen, nämlich im Tod, da tritt Gott an unsere Stelle und er tritt für uns ein. Er leidet unseren Tod, die Strafe liegt auf ihm. Und Gottes Plan gelingt, weil seine Liebe zu uns Menschen so groß ist, dass sein Sohn sich im Gehorsam aufgemacht hat, weil er aufgebrochen ist zu uns. Er tritt für uns ein und er zertritt so die Macht des Todes. Gott, der Vater und Schöpfer, hat Jesus Christus den Sohn in seinem Handeln dann auch bestätigt. Er hat ihn am dritten Tag von den Toten auferweckt. Wenn Jesus tot geblieben wäre, so wie die großen Religionsstifter und vermeintlichen Heilsbringer in dieser Welt, dann wäre sein ganzes Werk fragwürdig. Dann wäre eigentlich alles, was vorher war, umsonst gewesen. Liebe Gemeinde, wenn wir die Auferstehung Jesu leugnen, dann bleibt da nichts mehr außer dem schönen Vorbild Jesus. Dann gilt das, was der Apostel Paulus im 1. Korintherbrief sagt. Ist aber Christus nicht auferstanden, so ist unsere Predigt vergeblich. So ist auch euer Glaube vergeblich. Ist Christus aber nicht auferstanden, so ist euer Glaube nichtig. So seid ihr noch in euren Sünden. Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die Elendesten unter allen Menschen. Und zwei Verse später können der Apostel dann voller Gewissheit sagen, nun aber ist Christus auferstanden von den Toten, als Erstling unter denen, die entschlafen sind. Und er kann sich dabei auf eine Vielzahl an neutestamentlichen Zeugen berufen, die dem auferstandenen Jesus Christus begegnet sind. Mit dem Glauben an die Auferstehung Jesu steht und fällt unser ganzer Glaube. Genauso wie mit der Frage, ob wir sein Versöhnungswerk am Kreuz für uns annehmen und glauben. Genauso, ob wir daran festhalten, dass in ihm Gott Mensch geworden ist und dass Jesus Christus der lebendige Sohn Gottes ist. Deshalb haben wir vom Kirchengemeinderat Gommaringen zusammen mit der Bewegung Zeit zum Aufstehen versucht, das, was uns wichtig ist, festzuhalten. In diesem Statement, gerade jetzt in dem ersten heute, des Textes auf ein Wort. Es geht darum, einzuladen, ins Gespräch zu kommen, darüber Auskunft zu geben, was unseren Glauben ausmacht im Kern. Wir wollen uns an dieser Stelle auch positionieren. Und wenn es gelingt, dann können wir das auch als ganze Gemeinde miteinander. Wir sind der Überzeugung, dass eine wesentliche Antwort auf die Frage, wer ist Gott eigentlich, lautet: Jesus Christus ist der Sohn Gottes. Er ist für uns am Kreuz gestorben und auferstanden. Wir stehen ein für die Einzigartigkeit von Jesus Christus. Allein an ihm entscheidet sich das Heil aller Menschen. Wir stehen auf für Jesus Christus und widersprechen allen Lehren, die die Versöhnung durch seinen Tod am Kreuz in Frage stellen und seine leibliche Auferstehung verneinen. Amen.